Ja, der Thorsten hat es angekündigt. Wir wollen über die Jahreslosung heute nachdenken. Ich freue mich, mit euch da die nächsten Minuten mit zu verbringen. Und ich weiß nicht, welche Assoziation ihr so allgemein mit Jahreslosung habt, aber wenn ich so kurz vor Ende des Jahres höre, das und das ist Jahreslosung, dann stelle ich mir in Gedanken immer so eine schöne Karte vor, wo die dann so draufsteht, oder ein Plakat, was man sich aufhängt, wo dann auch die Jahreslosung draufsteht. Und ich habe vor circa 2 Wochen jemanden kennengelernt, der die Jahreslosung fürs kommende Jahr auch immer so auf seine Weihnachtskarten schreibt. Schreibt er dann so drauf und dann noch was dazu und dann wird die verschickt. Und er hat erzählt, dass das bei der Jahreslosung letztes Jahr, da hat er sich gefreut, die so aufzuschreiben und dann den Leuten rauszuschicken, dass wir einen Gott haben, der uns sieht. So eine richtige Ermutigung. Da hat er sich dieses Jahr auch wieder vorgenommen, Weihnachtskarten zu schreiben und dann Jahreslosung drauf. Und dann hat er so angefangen zu schreiben, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe und so weiter und so fort. Und so bei der 4., 5. Karte ist er so ein bisschen ins Grübeln gekommen, ob das jetzt so eine coole Sache ist, das an Weihnachten in die Welt zu schicken, so diese knallharte Aussage, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Ihm ist es vor 2 Jahren irgendwie leichter gefallen, diese mutmachende Zusage, dass wir den Gott haben, der uns sieht, loszuschicken. Aber dieses Jahr, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. 1. Korinther 16, Vers 14. Das ist eine ziemlich knallharte Anforderung, die Paulus da stellt. Eine Anforderung, die einem je nach Situation eher das Jahr vermiesen kann, als irgendwie was Gutes mit auf den Weg zu nehmen. Und ich muss sagen, ich habe auch an der Jahreslosung für dieses Jahr mehr zu knabbern als an der für letztes Jahr, weil ich weiß, dass die Jahreslosung dieses Jahr keinen Status meines Lebens widerspiegelt, wie er gerade ist. Alles, was ihr tut, das geschieht schon in Liebe. Sondern es zeigt eher, dass es noch viel Arbeit gibt, noch viel Luft nach oben ist. Vielleicht geht's euch da ähnlich. Und trotzdem wollen wir uns heute in diesen Minuten mal mit diesem kurzen 7-Wortsatz ein bisschen auseinandersetzen, Struktur und Klarheit da reinbringen. Weil, so viel kann ich schon mal verraten, wenn die Bibel von der Liebe spricht, wie wir sie in der Jahreslosung haben, dann hat sie nie den Zweck, uns zum Scheitern zu verurteilen oder uns etwas auszubrummen, was uns bloß unsere eigene Schwachheit aufzeigen soll. Ganz im Gegenteil, wenn die Bibel zur Liebe auffordert, dann aus dem Grund, weil die Liebe uns frei macht, weil sie uns näher zu Gott bringt und deshalb uns und unsere Beziehung zu Gott gut tut. Das hat Paulus übrigens auch festgestellt, als er in Galater 5, Vers 13 geschrieben hat: Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen. Doch gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen, sondern dient einander in Liebe. Liebe und Freiheit, das gehört ganz eng zusammen. Da, wo die Liebe herrscht, da, wo in Liebe gedient wird, kann echte Freiheit erlebt werden. Freiheit in Jesus Christus. Die Jahreslosung, alles, was ihr tut, geschieht in Liebe. Das soll in Liebe geschehen. Das hat nicht das Ziel, uns nur ständig unsere Unvollkommenheit aufzuzeigen. Nein, die Liebe, sie ist das Band der Vollkommenheit. Das lesen wir in Kolosser 3, Vers 14. Die Liebe ist das Band der Vollkommenheit. Die Liebe ist das, was uns und unsere Beziehungen vollkommen macht. Was uns wirklich weiterbringt. Näher zu Gott, näher zu meinem Nächsten, näher zu mir selber. Und wir wollen mit diesem Hintergedanken einmal die nächsten Minuten diesen Vers anschauen. Lasst uns einmal unsere Überforderung und Kapitulation mit der diesjährigen Jahreslosung beiseite legen und damit rechnen, dass wir da Bibelworte vor uns haben, mit denen Gott uns etwas richtig Gutes tun möchte. Mit denen Gott uns als Gemeinde nicht enttäuschen, belasten oder gar bestrafen will, sondern mit denen Gott uns als Gemeinde helfen möchte, seinem Bild von Gemeinde mehr und mehr zu entsprechen und somit ungeahnten Segen zu erleben. Und als Paulus diese Worte der Gemeinde in Korinth geschrieben hat, dann hatte auch er genau diesen Anspruch. Durch seine Aufforderung zur Liebe wollte er die Korinther nicht vor noch ein unlösbares Problem stellen, sondern ihnen wieder Wegweisung, Ordnung, Perspektive in der Gemeinde ermöglichen. Denn was war die Situation in Korinth, als er diesen ersten Korintherbrief geschrieben hat? Ich will die Frage mal in die große Runde werfen. Lasst uns mal ein bisschen zusammentragen, was uns über die Situation in Korinth bekannt ist, als Paulus diesen ersten Korintherbrief geschrieben hat. Wer hat da vielleicht noch was aus Jugendkreis oder so im Hinterkopf? Ich sehe einige Köpfe rattern, das ist schon mal gut. Traut euch. Es lief was verkehrt, das ist schon mal eine sehr treffende Antwort, richtig? Ja, genau, die haben immer auch so gezeigt, was sie so haben, genau. Werft mal noch ein paar Sachen rein, die in Gemeinde schieflaufen können. Die Chance ist groß, dass es auf Korinth zutrifft. Jesus? Das ist in dem Punkt eher die falsche Antwort tatsächlich. Kein Jesus, ja. Genau, das trifft so ein bisschen. Die haben, wenn man das zusammenfassen will, irgendwo ihren Fokus verloren. Also es gab ganz viele verschiedene Probleme, dass man den Blick für den anderen verloren hat, dass man sich mit Menschen getroffen hat, intim geworden ist, wo selbst die Heiden gesagt haben, sowas gibt's in der nicht-christlichen Welt aber nicht. Es gab Spaltung in der Gemeinde, da haben die einen gesagt, oh, der, was der sagt, gefällt uns besser als was der sagt, und dann sind die immer weiter auseinandergedriftet. Und Jesus ist immer weniger so zum Zentrum des Ganzen geworden. Die Gemeinde, wenn man so will, stand wirklich kurz davor, auseinanderzubrechen, auseinanderzufallen und völlig das Ziel zu verfehlen, wozu sie eigentlich gegründet war. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Wenn wir so diese Situation vor Augen haben, und wahrscheinlich stellen wir sie uns noch zu einfach vor, wie sie in Korinth war, dann kann man sich schon fragen, ob die Lösung wirklich jetzt die ist, dass jeder mit jedem jetzt Best Friend sein muss und so weiter, Schmetterlinge im Bauch haben muss, wenn man sich da jetzt sieht. Nein, das ist natürlich nicht die Lösung und auch nicht Paulus' Aufforderung an die Gemeinde, wenn er diese Jahreslosung hier in die Gemeinde schickt. Paulus fordert die Gemeinde nicht dazu auf, dass jeder jetzt der beste Freund von jedem sein muss. Dass alle zwei Jahre jeder mit jedem mal im Urlaub gewesen sein muss oder dass jeder jede Woche einmal jemanden besucht haben muss und am Ende des Jahres jeder mal jeden besucht hat und so weiter und so fort. Natürlich kann das auch hilfreich sein, aber Paulus fordert in der Jahreslosung nicht dazu auf, dass jeder dem anderen gegenüber jetzt die große Liebe sehen muss, die Liebe aufbringen soll, die man vielleicht zum Ehepartner hat. Die Frage ist, zu welcher Liebe Paulus denn auffordert? Welche Liebe steckt hinter der Jahreslosung? Und um das herauszufinden, wollen wir uns einmal das griechische Wort für Liebe anschauen, welches hier im Urtext steht. Es ist ein sehr bekanntes Wort. Hat da vielleicht jemand einen Tipp, was da als griechisches Wort stehen könnte? Ah, ja, ich sehe schon. Griechisch ist mehr so euer Ding. Ich habe schon gemerkt. Agape, richtig, das griechische Wort hier ist Agape. Paulus fordert zur Agape auf. Nicht zur leidenschaftlichen Liebe, wie man sie vielleicht zwischen zwei liebenden Eheleuten hat, die Eros-Liebe, wie das Neue Testament auch übersetzt. Paulus fordert auch nicht zu der Liebe auf, die sich Freunde oder Verwandte in ihren Familienbeziehungen entgegenbringen sollen, der Phileo-Liebe, sondern es geht ihm um die Agape. Und um herauszufinden, zwischen wem diese Agape-Liebe jetzt stattfinden soll, werfen wir einen Blick ins Johannesevangelium, Johannes 15, Vers 12. Dort sagt Jesus, kurz vor seiner Gefangennahme, als er mit seinen Jüngern nochmal ein ganz intensives Gespräch hat, liebt einander, wie ich euch geliebt habe, das ist mein Gebot. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe, das ist mein Gebot. Liebt euch einander. Jesus fordert seine Jünger, seine Glaubensfamilie dazu auf, sich Agape-Liebe entgegenzubringen. Paulus fordert die Korinther auf, seine Brüder und Schwestern in Jesus Christus sich gegenseitig zu lieben. Und so ist es auch diese Agape-Liebe, mit der Paulus in der Jahreslosung auch uns als Gläubige, als Glaubensfamilie Helmskrete dazu auffordert, uns gegenseitig untereinander zu lieben. Die Agape ist die Liebe, die sich besonders in der Gemeinde oder unter Glaubensgeschwistern zeigt und zeigen soll. Die Frage bleibt, wie die Agape in der Praxis aussieht. Und um diese Frage zu beantworten, helfen uns weitere bekannte Verse, in denen auch von dieser Liebe zwischen Glaubensgeschwistern die Rede ist und die wir ein paar Kapitel vor der Jahreslosung in 1. Korinther 13 finden. Dort heißt es, recht bekannt, die Agape, die Liebe ist geduldig, die Liebe ist freundlich, sie kennt keinen Neid, sie spielt sich nicht auf, sie ist nicht eingebildet. Sie verhält sich nicht taktlos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sie verliert nicht die Beherrschung, sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Hier wird uns ziemlich kompakt die Agape ganz praktisch beschrieben. Und um uns selbst zu hinterfragen, ob wir unsere Liebe zu unseren Glaubensgeschwistern auch so beschreiben könnten, habe ich uns mal zu diesen Eigenschaften der Agape ein paar Fragen mitgebracht, die ich mir selber gestellt habe und die uns helfen können, uns selbst zu hinterfragen, inwieweit die Liebe meine Beziehungen in der Gemeinde kennzeichnet oder vielleicht auch nicht. Und wir haben zuerst gehört, dass die Agape geduldig ist. Da habe ich mich gefragt, erlaube ich anderen in der Gemeinde, sich zu entwickeln, sich auszuprobieren, gegebenenfalls auch mal Fehler zu machen? Oder muss alles nach meinen Vorstellungen und Zeitplänen funktionieren? Die Liebe ist freundlich. Ich habe mich gefragt, wann hatte ich das letzte Mal freundliche Gedanken über die Person in der Gemeinde, die mich am meisten herausfordert? Die Agape kennt keinen Neid. Kann ich Gott für den Erfolg oder für das, was anderen Gutes widerfährt, danken? Die Agape spielt sich nicht auf. Bin ich bereit, in der Gemeinde auch mal ehrlich Fehler zuzugeben oder spiele ich anderen eher jemand vor, der ich vielleicht gar nicht bin? Die Liebe ist nicht eingebildet. Vermittle ich anderen den Eindruck, dass nur durch meine Art, durch meine Denkweise, durch meinen Lebensstil Christsein funktioniert, oder weise ich durch meine Art, meine Denkweise, meinen Lebensstil auf Christus hin? Die Liebe verhält sich nicht taktlos. Würde ich über andere in der Gemeinde dieselben Worte sagen, wenn sie mit im Raum wären? Wenn nein, warum rede ich dann heimlich über sie? Die Liebe sucht nicht ihren eigenen Vorteil. Habe ich mich in einem Konflikt schon mal gefragt, was für mein Gegenüber nun das Beste wäre, anstatt nur unbedingt selbst als Gewinner hervorgehen zu wollen? Die Liebe verliert nicht die Beherrschung. In welchen Momenten habe ich mein Denken, mein Reden, mein Handeln nicht mehr unter Kontrolle? Und warum eigentlich? Die Liebe trägt keinem etwas nach. Lasse ich mein Denken über andere von Gott noch regelmäßig korrigieren oder haben mich negative Erlebnisse aus der Vergangenheit vielleicht schon gegenüber Gottes guter Korrektur verhärtet? Die Liebe freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Oder anders gefragt, macht mich die Not anderer noch betroffen? Die Liebe freut sich, wo die Wahrheit siegt. Ist mir bewusst, dass Lieben auch bedeuten kann, andere auf die Wahrheit oder auf falsche Wege hinzuweisen? Vielleicht Fragen, die irgendwie unangenehm sind. Und damit müssen wir auch irgendwo leben, wenn es um das Thema Liebe geht. Weil zu Liebe gehört auch immer Lieblosigkeit und Lieblosigkeit ist immer unangenehm, wenn wir sie selber erfahren oder in unserem Leben merken, dass wir sie weitergeben. Es sind aber auch Fragen, die mir zeigen, diese Agape-Liebe, diese Liebe, es ist mehr als einfach nur andere nett zu finden, mit ihnen ganz gut nebenher leben zu können. Agape ist da, wo ich durch mein Leben, das Leben meines Gegenübers, positiv mitprägen möchte. Agape ist da, wo ich mich entscheide, dass ich durch mein Leben, das Leben meines Gegenübers, positiv mitprägen möchte. Es sind Fragen, die herausfordern und bei denen ich mal mehr, mal weniger Liebe in meinen Beziehungen entdecke bzw. weitergebe. Vielleicht geht's euch da ähnlich. Und ich habe es schon mal angedeutet, das kann uns frustrieren, das kann uns ziemlich klein machen. Aber ich habe es am Anfang schon mal gesagt, das Beschäftigen, das Suchen nach Liebe zwischen uns und Geschwistern, das soll kein lästiges Unterfangen sein. Das soll uns voranbringen, unseren und den Seelen unserer Mitmenschen gut tun, unsere Beziehung zu Gott gut tun. Und deshalb wollen wir bei dem Gedanken bleiben, dass es eine positive Jahreslosung ist und uns die Frage stellen, was kann ein nächster Schritt sein, damit Liebe meine Beziehungen bestimmt. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Wir könnten jetzt sagen, alles, was ihr tut, gut, dann tue ich lieber gar nichts mehr. Weil dann kann ich auch keinen Fehltritt in der Liebe tun. Oder wir könnten jetzt auch sagen, ich nehme jetzt Zettel und Stift und schreibe alle meine Taten auf und schaue dann, inwieweit ich das noch perfektionieren könnte. Und ja, aber beides wird irgendwie nicht so ganz dem entsprechen, was Paulus beabsichtigt. Denn Paulus fordert durch die Jahreslosung weder zur Kapitulation auf, noch zu blindem Aktionismus. Ja, dieses alles, was ihr tut, das klingt danach, als müssten wir jetzt alle unsere Taten unter die Lupe nehmen. Aber wir werfen nochmal einen Blick in den Urtext. Denn dort ist Paulus' Aussage wesentlich allgemeiner und mehr umfassend. Denn dort heißt es nicht nur alles, was ihr tut, sondern alles bei euch geschehe in Liebe. Alles bei euch. Das bedeutet ja, dass unsere Liebe mehr ist, als nur Taten nett und rein rüberzubringen. Alles bei euch geschehe in Liebe. Wenn man so will, fordert Paulus hier die Korinther zu einer Grundsatzentscheidung auf. Eine Grundsatzentscheidung, die das ganze Leben, das ganze Sein, alle Lebensbereiche durchdringt. Die Grundsatzentscheidung, bin ich bereit, durch mein ganzes Sein, mit meiner vollsten Entscheidung, mit meinen Gedanken, mit meinen Gefühlen, mit meinem Reden, mit meinen Handlungen, Liebe zu leben oder nicht? Die Jahreslosung fordert eine Grundsatzentscheidung von uns. Möchte ich das Leben anderer durch mein ganzes Sein positiv mitprägen oder nicht? Möchte ich positiv mitprägen oder reicht es mir einfach nur nebenher zu leben? Entscheide ich mich voll oder ganz für die Liebe? Wenn wir diese Entscheidung treffen wollen, dann ist die Frage berechtigt, wie es uns gelingen kann, dass unsere Beziehungen zu unseren Glaubensgeschwistern von dieser Liebe geprägt sind. Wenn wir das wollen, dann muss uns zuallererst einmal bewusst sein, dass sich die Liebe nicht erst in der Tat zeigt, sondern in allem bei uns. Wir erinnern uns an Markus 7, ab Vers 21, wo uns sehr deutlich vor Augen geführt ist, dass unsere Taten von dem am meisten beeinflusst wird, was in uns drin ist, was da passiert. Wenn wir also wirklich zwischenmenschliche Liebe nach Gottes Vorstellung leben wollen, dann muss uns bewusst sein, dass Gott nicht nur liebevolle Taten sehen will. Er will ein liebevolles Denken über andere. Keine Hassgefühle oder negatives, zorniges Magenkrummeln. Gott fordert mit der Jahreslosung eine Grundsatzentscheidung von uns. Möchte ich einen liebevollen Lebensstil im Denken, Fühlen und Handeln leben oder nicht? Und bin ich auch bereit, das zu korrigieren, was in mir drin lieblos anderen gegenüber ist? Ich wünsche mir für mich persönlich und auch für uns, dass jeder von uns heute Morgen dazu nochmal ein ganz bewusstes Ja finden kann. Denn ich sag's nochmal, da wo mein Denken von Liebe geprägt wird, da wo auch mein Inneres dazu bereit ist, Liebe zuzulassen, da werden wir eine Freiheit in unseren Beziehungen merken, die Gott uns schenkt. Apropos, die Gott uns schenkt. Ich habe vorhin Johannes 15, Vers 12 zitiert, wo es heißt, liebt einander, wie ich euch auch geliebt habe. Das ist mein Gebot. Und der aufmerksame Zuhörer hat vielleicht gehört oder gemerkt, dass ich danach nur über das liebt einander gesprochen habe und das, wie auch ich euch geliebt habe, unter den Tisch fallen lassen habe. Das habe ich allerdings nicht, weil es nicht wichtig ist, sondern weil dieser Teil jetzt in der Predigt bei der Umsetzung der Liebe das entscheidende Puzzleteil bei dem Ganzen ist. Wir können uns heute Morgen für das kommende Jahr vornehmen, unser Denken zu verändern, Taten anders zu tun und so weiter und so fort. Wenn uns aber bei alledem nicht bewusst ist, wer auch unser Denken und Fühlen am besten kennt und wer die eigentliche Quelle der Liebe ist, der wird durch unser, ja, die wir durch unser ganzes Sein weitergeben wollen, der wird irgendwo an sich selber scheitern. Ich möchte Johannes 15, Vers 12 mal zwei andere Verse gegenüberstellen, die wichtigsten Verse meiner Meinung nach sind, in denen die Agape-Liebe vorkommt, nämlich Markus 12, 30 und 31. Dort heißt es, das wichtigste Gebot ist, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der alleinige Herr. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand und mit aller deiner Kraft. An zweiter Stelle steht das Gebot, liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Kein Gebot ist wichtiger als diese beiden. Wenn man diese Verse liest, überliest man schnell einen wichtigen Hinweis, denn wir haben hier ein Gebot, welches aber quasi in zwei Teile geteilt ist. Das Hauptgebot, das was als Überschrift steht, ist quasi die Aufforderung zu lieben. Agape, wie Paulus auch fordert. Doch jetzt gibt's quasi einen ersten und einen zweiten Teil. Und der erste Teil dieses Gebotes ist, der Herr, unser Gott, ist der alleinige Herr. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand und mit aller deiner Kraft. Gott lieben, ihn als alleinigen Herrn anerkennen. Das ist kein nettes Vorgeplänkel für das, was danach kommt. Nein, es ist die Grundlage dafür, dass danach alles bei uns in Liebe geschehen kann. Es ist schon irgendwo interessant, dass dieses Wort Agape für unsere Liebe untereinander und für die Liebe zwischen Gott und mir dasselbe Wort ist. Weil das macht uns deutlich, wenn wir verkrampfhaft versuchen, unser Denken, Fühlen, Handeln irgendwo irgendwie zu verändern und dabei vergessen, zuerst Gott als Herrn, auch den Herrn unserer Beziehung anzuerkennen und in unsere Liebesbeziehung zu dem zu investieren, der uns zuerst geliebt hat, dann werden wir früher oder später wahrscheinlich überfordert scheitern. Alles, was ihr tut, alles bei euch geschehe in Liebe. Diese Worte, die reden nicht nur von den Beziehungen unter uns hier. Alles bei euch geschehe in Liebe, zuallererst in Liebe zu Gott, eurem alleinigen Herrn. Wenn ich will, dass meine Beziehungen von Liebe geprägt sind, dann muss mir bewusst sein, wo diese Liebe zu finden ist. Wer diese Liebe mir ins Herz legt. Nämlich Gott, der uns zuerst geliebt hat. dann muss ich mir und ihm ehrlich eingestehen, wo ich mich seiner Liebe entziehe, wo ich Steine zwischen mir und ihn lege. Ohne Liebe zu ihm, ohne das Bewusstsein, dass ich mir echte glaubensgeschwisterliche Liebe nicht produzieren kann und zuerst einmal an der Liebesbeziehung zu ihm arbeiten muss, ist alle Bemühung umsonst. Wie ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle, wie es auch so schön in Paulus in 1. Korinther 1, Vers 13 beschrieben wird. Vielleicht eine ganz nette Tat, netter Gedanke, aber unterm Strich nur deshalb, weil ich vielleicht doch scheppernd und klirrend zeigen möchte, wie liebevoll ich doch bin. Alles bei euch geschehe in Liebe. Was uns ganz schnell Schweißperlen auf die Stirn treiben kann und zu überforderndem Aktionismus treiben kann, wird plötzlich zu einer ganz intimen und auch befreienden Sache zwischen dir und Gott. Denn er ist es, der in jeder Situation mit offenen Armen dasteht und sagt, lass mich dir zeigen, wie lieb ich dich habe. Lass mich zuerst einmal dein Herz wieder mit meiner Liebe füllen. Oder ein anderes Bild in Galater 5, 22 finden wir die Früchte, die Gottes Geist in uns wachsen lässt. Und was steht bei der Liste an Früchten ganz am Anfang als allererstes? Agape. Liebe. Gottes sehnlichster Wunsch an dich und mich heute Morgen ist, dass wir in seine geliebten Arme kommen und ihm bekennen, Gott, wir brauchen deine Liebe, besonders in einer so lieblosen Welt. Lass uns spüren und erleben, wie lieb du uns hast. Räum das aus, was deinen Geist und damit die Agape in uns am Wachsen hindert. Ich möchte uns Mut machen, Gottes Wunsch nachzukommen, in seine Arme zu laufen und ihm zu bekennen, wie sehr wir doch seine Liebe brauchen. Und je mehr und je öfter wir diesen befreienden Schritt gehen, desto größer wird die Freude daran, die Liebe uns gegenseitig hier in der Gemeinde auch weiterzugeben. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Es ist eine Jahreslosung, die uns in die liebenden Arme Gottes treibt. Denn nur er kann unsere Herzen mit der Liebe füllen, die wir uns gegenseitig weitergeben sollen. Nur er kann uns die Weisheit geben, was es heißt, in unseren ganz vielfältigen Beziehungen in Gemeinde Liebe zu leben. Mit Gefühlen, Handlungen, Gedanken und Worten. Die Jahreslosung bzw. die Liebe, sie wird mich auf jeden Fall bis zum letzten Atemzug immer wieder herausfordern. Überwindung abverlangen, mir auch meine Schwächen aufzeigen, mir meine Abhängigkeit von Vergebung aufzeigen. Aber gleichzeitig darf sie uns genau deshalb auch bis zum letzten Atemzug immer wieder in die Arme dessen treiben, der uns zuerst geliebt hat. Und wer sich von ihm lieben lässt und dadurch Gottes Geist Raum gibt, der darf erleben, wie befreiend es ist, diese Liebe auch weiterzugeben. Denn wo sein Geist ist, da ist echte, göttliche, liebevolle Freiheit. Ich möchte beten. Herr, wir vertrauen darauf, dass dein Wort wahr ist. Wir vertrauen darauf, dass dein Wort nicht einfach nur nett zu lesen ist, sondern dass es uns was zu sagen hat. Ja, und so wollen wir auch darauf vertrauen, dass auch die Jahreslosung dieses Jahr nicht einfach nur eine Losung ist, die halt dieses Jahr dann mal so gezogen wurde, sondern es sind Worte von dir. Und deshalb müssen wir sie ernst nehmen für unser Leben, für unsere Beziehungen, für die Menschen, die du uns hier in der Gemeinde auch an die Seite gestellt hast. Ja, und ich bin dir von Herzen dankbar, dass wir Gemeinde leben dürfen, dass wir leben und erleben dürfen, was es heißt, sich gegenseitig Liebe weiterzugeben. Herr, letztendlich sind wir Boten von dem, was du uns gibst. Und so bitte ich dich, dass du unsere Herzen zuallererst wieder ganz neu mit deiner Liebe füllst. Lass uns spüren, lass uns erleben, dass wir in deinen Augen wertvoll sind, kostbar, bedeutungsvoll. Lass uns merken, dass wir nicht umsonst hier auf dieser Erde, hier in dieser Gemeinde sind, Herr. Mach du uns wieder durch deinen Geist voll mit deiner Liebe. Herr, ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst zu erkennen, was uns irgendwo auch den Weg versperrt, Lass uns erkennen, was wir ausräumen müssen, damit wieder Platz, wieder Raum für deinen Geist wird, der in uns diese Liebe wachsen lässt, die du uns schenkst. Herr, ich bete, dass du jedem von uns eine ganz, ganz große Freude daran gibst, diese Liebe weitergeben zu dürfen. Und Herr, wenn wir uns fragen, wo wir lieblos reagieren, dann ist das eine große Herausforderung immer wieder auch, Herr. Aber ich möchte dich bitten, dass du uns Kraft und Mut gibst, uns diese Herausforderung zu stellen. Dass du uns zeigst, dass es okay ist, Fehler zu machen, weil es uns immer wieder in deine Arme treibt, Herr. Und so wollen wir dir auch bekennen, wo wir schuldig geworden sind, wo wir lieblos gedacht haben, gehandelt haben, gesprochen haben. Herr, wir wollen es dir vor die Füße legen und dir Danke sagen, dass wir weitermachen dürfen. Dass wir nicht stehen bleiben müssen, sondern dass wir darauf vertrauen dürfen, dass du vergibst und uns weiterhin, vielleicht jetzt erst recht, zu Boten deiner Liebe machen möchtest. Herr, ich bete, dass du wirklich deinen Geist der Liebe in unsere Herzen legst. Heute an diesem Morgen, für dieses Jahr, aber generell auch für uns als Gemeinde. Ich will dir danken für die vielen großen und kleinen Momente, in denen deine Liebe durch unsere Beziehungen zum Ausdruck kommt. Und so will ich auch ganz besonders für die bitten, die vielleicht im Moment auch durch Krankheit, durch Not, durch Sorge, durch Angst an deiner Liebe zweifeln, an dir zweifeln. Herr, ich bete, dass du heute Morgen ihnen nochmal ganz neu deine Liebe ins Herz legst und dass du uns besonders für sie zu Boten deiner Liebe machst. Dass du uns den Mut gibst und die Freude daran, ihnen zu sagen, dass du wirklich da bist, Herr. Halt du sie fest, halt du uns fest. Danke, dass wir in deiner Hand geborgen sind und dass du uns liebst. Amen. Ich möchte uns Gottes Segen zusprechen. Herr, unser Gott, ich danke dir, dass wir in eine Woche gehen dürfen, wo wir jetzt schon wissen können, dass du uns auch viele Begegnungen schenkst. Viele Begegnungen, wo du uns ermutigen möchtest, wo du uns Segen erleben lassen möchtest. Begegnungen, wo wir selber auch weitergeben dürfen, dass du ein Gott bist, der uns liebt. Und so möchte ich uns genau für diese Begegnungen und für das, was auf uns zukommt in dieser Woche, Gottes Segen zusprechen. Es behüte und es segne uns, Gott, der Allmächtige und Barmherzige. Der Vater, der diese Welt in seinen Händen hält, der sie gemacht hat und der jeden auf dieser Erde liebt. Der Sohn, der aus Liebe zu uns ans Kreuz gegangen ist, uns Vergebung geschenkt hat, Vergebung auch für unsere lieblosen Momente. Und der Heilige Geist, der uns helfen möge, zu wachsen, der Liebe in uns wachsen lassen möge und uns Freude daran geben möge, Gottes Liebe weiterzugeben. Geht hin im Frieden des Herrn. Amen. In diesem Sinne einen gesegneten Gottesdienst euch. Genießt die Zeit zusammen, die Sonne. Bis zum nächsten Mal.